Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hallo, wir haben heute Superman in der Tierversion, den CSD in der Dorfversion und Vollrausch in der Barversion. Ich konstatiere, wer Version mag, sollte Deutschlandfunk Kultur hören. Wenn Sie Kinder im präpubertären Alter haben, dann haben Sie wahrscheinlich schon gehört von diesem Film, der es voll auf Ihre Kinder abgesehen hat, DC League of Super Pets.
Mein Hund ist der Beste.
Aber er kann nicht wirklich gut mit anderen Tieren.
Für mich ist das einfach eklig.
Was meinst du mit eklig? An Sachen zu riechen ist eine der größten Freuden eines Hundes. Und dass man sich alle Körperteile ablecken kann. Ich meine, ich lecke mich ständig ab.
Das erklärt den Mundgeruch.
Ja, höhö. DC League of Super Pets, das ist die hundezentrierte Neuinterpretation des Superman-Mythos und des DC-Comic-Universums. Ja, und dieses Universum ist ja eigentlich im Gegensatz zu Marvel sehr düster, kommt jetzt aber mit so einer Haustierniedlichkeit um die Ecke. London-Korrespondent Robert Rothefer hat den Film für uns gesehen, allerdings in Wien, eingedeutscht. Hi.
Ja, in Wien, wo ich her bin eigentlich, wie man vielleicht hören kann.
Ja, doch, das kann man raushören. Aber ist es denn überhaupt wichtig, auf welcher Sprache man diesen Supertierfilm guckt?
Absolut, also ganz enorm wichtig, weil in meiner Erfahrung gibt es eigentlich kein Genre, wo der inhaltliche Verlust jetzt durch Übersetzung größer ist als bei Animationsfilmen, die sich gleichzeitig an ein kindliches und an ein Elternpublikum richten. Also das soll jetzt auch keine Kritik an der Arbeit der Übersetzenden sein, es ist einfach unerfüllbar so als Vorgabe, nicht nur, weil visuelle Gags und Dialoge jetzt auf eine oft nicht übersetzbare Art miteinander zusammenspielen, sondern weil das Genre ja ganz besonders vom Casting der Stimmen lebt. Und in diesem Fall hier jetzt konkret haben wir zum Beispiel im Original das Zusammentreffen von Dwayne The Rock Johnson und Kevin Hart als Stimmen der einzigen beiden von der historischen Legion of Super Pets von DC Comics übernommenen Figuren in diesem Film, nämlich Crypto, der Hund von Superman, und ein Tierheimhund namens Ace, der dann mit Batman assoziiert ist später, ja, und auch deren deutsche Synchronstimmen treffen hier in der Sprecherrolle aufeinander. Das stimmt schon alles, aber bei allem Respekt vor denen gibt es da wohl auch kulturelle Gründe, warum die jetzt nicht dieselbe Chemie verkörpern. Nicht nur zum Beispiel, weil die beiden Originaldarsteller ja auch schwarze Amerikaner sind.
Also das heißt, es verleiht dem sehr weißen Superhelden-Rahmenthema Superman noch einen wichtigen Subtext sozusagen.
Ja, genau. Und also jetzt in Bezug auf die Hund- und Herrchen-Dynamik zwischen Crypto und Superman zum Beispiel, ist das ja sogar ein potenziell eher heikler Subtext. Aber es eröffnet auch auf einer, nicht nur eben auf dieser weiteren Ebene einen Subtext, sondern auch auf der ganz persönlichen, weil Dwayne Johnson und Kevin Hart ja auch im quasi realen Leben ihrer Star-Personas zumindest gespielte Konflikte miteinander ausfechten immer. Also sie sind ein eingespieltes Duo, das sich in diesem Film, soweit ich jetzt den angloamerikanischen Kritiken entnehmen konnte, auch ein bisschen selbst parodiert. Also genauso wie auch zum Beispiel die Saturday Night Live Comedian Kate McKinnon die Rolle der Hauptbösewichtin in Gestalt eines, so viel kann ich verraten, haarlosen Meerschweinchens verkörpert und Keanu Reeves den Batman gibt in einer der interessanteren Nebenrollen. Also auch das sind Hauptattraktionen des Originals. Das Skript ist von Jared Stern und John Whittington geschrieben, die beide schon am ziemlich wunderbar satirischen Lego-Batman-Movie zusammengearbeitet hatten. Und in den englischsprachigen Kritiken zumindest habe ich gelesen, dass DC League of Super Pets so wirkt, als sei das Skript den Gags zuliebe geschrieben worden. Und das kann man jetzt der deutschen Fassung, wir haben ja ein bisschen Ausschnitte davon gehört, beim besten Willen nicht vorwerfen. Also laut lachen musste ich sicher nicht, auch rund um mich niemand. Aber andererseits waren wir daher auch nicht abgelenkt von der Handlung und deren weiterer Moral.
Und von den Hauptrollen, also Haustiere mit Superhelden-Eigenschaften. Und so ein bisschen erinnert das ja an Paw Patrol, Helfer auf vier Pfoten. Haben Sie auch schon besprochen mal für uns.
Stimmt.
Und da zum Beispiel autoritäre und neoliberale Inhalte gefunden in diesem flauschigen Pelz. Ist das denn hier ähnlich bei der DC League of Super Pets?
Ja, ist es nicht. Also das ließe sich hier nicht hineininterpretieren. Im Gegenteil, also die Figur des Bösewichts hier, Lex Luthor, wird in mehr als nur einer visuellen Anspielung sogar ziemlich eindeutig mit den Exzessen eines Elon Musk oder Jeff Bezos gleichgesetzt. Und Batman selbst bringt ein paar selbstironisch-kritische Seitenhiebe auf jetzt die Abgehobenheit der Milliardäre unter, die auch die deutsche Übersetzung überlebt haben. Und es gibt sogar einen direkten, ziemlich abwertenden Seitenhieb des Films direkt auf Paw Patrol hin. Also eine augenzwinkernde Allianz mit Kindern und Eltern wird da hergestellt, die Paw Patrol jetzt auch nicht cool finden. Es wird also niederschwellig Distinktionsgewinn gebracht. Aber das Grundthema hier ist auch ein ganz anderes, muss man sagen. Es geht mehr um so ähnliche Geschichten wie bei Toy Story, Secret Life of Pets, Zootopia oder My Life as a Courgette sogar, würde ich sagen, oder Despicable Me, nämlich um die Welt von Kindern, symbolisiert hier von den Haustieren, die außerhalb des konventionellen Familienschemas aufwachsen. Also vor allem Kinder alleinstehender Eltern, die damit fertig werden müssen, dass Eltern neue Partnerinnen oder Partner finden.
Direkt übersetzt zum Beispiel in Superman und Lois Lane und Krypto, den Superhund, der das dritte Rad am Wagen ist.
Ja, ganz genau. Also dieses Thema wirkt vielleicht für zynische Erwachsene wie mich etwas abgenudelt, aber für Kinder, die in so einer Lage sind, ist das natürlich gar nicht alt, das Thema. Und da liefert der Film schon sehr ermutigende Identifikationsmodelle. Es gibt auf unangestrengte Art positiv dargestellte Diversität und natürlich auch die mittlerweile obligaten feministischen Ansätze, wobei hier Wonder Woman als Rollenvorbild eines Hausschweins vorkommt, mit der Moral, dass man, richtig erraten, sich selbst treu bleiben muss, um seinen eigenen Weg zu finden. Aber am Ende ist dann die Symbiose zwischen Haustier und Haustierbesitzer, Besitzerin schon das, was als gewinnender Lebensentwurf präsentiert wird. Also radikale Emanzipation findet hier sicher keine statt, aber eben schon Diversität und sogar zum Beispiel ein Meerschweinchen, das Regenbogenfarben versprüht und vielleicht Gender-Superkräfte verkörpern soll. Das wird zumindest in der deutschen Fassung nicht ganz klar.
Aber ist denn zumindest ganz klar, mit dieser Tiernummer geriert sich DC neue ZuschauerInnen für seine anderen Filme, für ältere?
Ja, das glaube ich schon. Also ich denke, im Unterschied zu so großen Pixar-Klassikern ist das kein Film, den sich Erwachsene ohne Kinder ansehen würden. Aber umgekehrt glaube ich schon, dass der Film auch dazu gedacht ist, die jüngste Generation zu Superhelden-Fans zu erziehen, weil es ja ein bisschen auch ein Phänomen ist, ein Millennials-Phänomen, die Superhelden-Filme, wenn ich das so sagen darf, das ein wenig nach seiner inflationären Ausbreitung schon vom Abflauen jetzt bedroht scheint. Aber man merkt es auch daran, zum Beispiel, dass am Schluss der Credits der im Herbst anstehende nächste Dwayne Johnson Superheldenfilm Black Adam angeteased wird, der ja eigentlich für Erwachsene gedacht wäre. Und das habe ich zum Beispiel den Kindern ein paar Sitzreihen hinter mir in Eltern schon ganz aufgeregt erklären gehört. Also das hat, wie gedacht, funktioniert.
Gerade gestartet ist DC League of Super Pets. Rezensiert von Robert Rothefer hier im Deutschlandfunk Kultur, also wenn ich das so bewertend sagen darf, im Großen und Ganzen unzynisch rezensiert.
Ja, darf man das überhaupt?
Danke jedenfalls, ganz unzynisch.
Ja, danke ebenfalls.
CSD in der Großstadt, ja, das können sie alle, ne? Aber was ist eigentlich mit dem Land, was ist mit den Dörfern? Es gibt einen Verein, der kümmert sich darum, der heißt Dorf Pride und der holt den CSD regelmäßig in eine Kleinstadt oder in ein Dorf im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg. Dieses Jahr war das in Ladenburg mit ca. 11.500 EinwohnerInnen. Und wie CSD im ländlichen Bereich funktioniert, darüber spreche ich mit Johanna Ilgner von der Initiative Dorf Pride, die den CSD quasi in Dörfer oder Kleinstädte im Rhein-Neckar-Kreis bringt, also in Baden-Württemberg. Jetzt nochmal ein fröhliches Hallo.
Hallo.
Und wir waren ja noch bei der allerersten Frage stehen geblieben vor dem Verbindungsabbruch. Wie kam es zu dieser Initiative?
Ja, tatsächlich war der Anlass eigentlich ein nicht so schöner. Und zwar gab es immer wieder queerfeindliche Vor- oder was heißt das? Das ist eigentlich was Normales leider, dass es auch queerfeindliche Vorfälle gibt. Und da gab es bei einer unserer Orga-Mitglieder gab es dann schon einen etwas krasseren Fall und sie wohnt auch in einem kleineren Ort und da haben wir gesagt, das kann ja wohl nicht sein und wir sind uns auch ganz sicher, dass das hier nicht die Mehrheitsmeinung im Ort ist und nur weil das ländlicher Raum ist, heißt das ja nicht, dass man, dass queere Menschen auch nicht dort Unterstützung brauchen, weil viele Unterstützungsangebote konzentrieren sich ja aktuell eher in den Städten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen da jetzt irgendwie kreativ oder wir wollen da jetzt kreativ drauf reagieren und ganz deutlich zeigen, dass auch in den Dörfern, in den kleineren Städten Queerfeindlichkeit keinen Platz hat. Und ja, sind dann sozusagen mit ganz vielen queeren Menschen, aber auch ganz viel Unterstützung aus dem Ort selber, dann auf die Straße gegangen. Und das war so eine tolle Erfahrung und das war so fantastisch und so wichtig, dass wir das seitdem ja einfach weiter fortgesetzt haben und dieses Jahr schon zum dritten Mal auf der Straße waren.
Wie tun Sie das? Wie entscheiden Sie denn, wo Sie hingehen zum Beispiel?
Also tatsächlich machen wir immer einen öffentlichen Aufruf. Also es können sich Menschen mit Vorschlägen sozusagen bei uns bewerben. Und dann gucken wir aber schon auch nochmal, was ist denn sinnvoll. Also tatsächlich schauen wir, dass wir in nicht zu große Orte gehen. Also auch im ländlichen Raum gibt es ja durchaus Städte. Wir wollen da schon ganz bewusst gern auch klein bleiben. Aber das Thema ÖPNV-Anbindung, also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, spielt schon eine große Rolle, weil gerade jüngere Leute, die müssen da natürlich hinkommen. Das war im ersten Jahr beispielsweise nicht ganz so gut. Und da achten wir beispielsweise drauf. Und was uns auch sehr, sehr wichtig ist, wir achten auch drauf, dass wir auch sozusagen dann queere Menschen, die vor Ort wohnen, dass sie dann auch wirklich mit aktiv sind, beziehungsweise auch dann mit in das Orga-Team kommen, damit wir da auch eine ganz direkte Anbindung vor Ort haben. Also sozusagen, dass wir, ich sage jetzt mal, als Satelliten irgendwo hingehen und dann da mit einer Demo aufschlagen, das machen wir nicht. Also wir wollen da immer eine Einbindung auch, weil es uns einfach auch wichtig ist, diese Strukturen vor Ort mitzunehmen und einfach auch zu aktivieren. Und es geht natürlich viel, viel besser, wenn dort jemand wohnt und vielleicht mal beim Sportverein um die Ecke, beim Blumenladen um die Ecke, wie auch immer, mal vorsprechen kann.
Und wie sieht das vor Ort dann aus? Also was passierte zum Beispiel in Ladenburg zuletzt?
Ja, also wir haben auch bevor die Demonstration losgeht, haben wir quasi einen Treffpunkt. Und da können die Leute sich dann vielleicht nochmal schminken, unsere Armbändchen kaufen oder auch uns ein bisschen helfen beim Wagen schmücken. Also es ist alles sehr, sehr handgemacht bei uns. Es gibt dann ein bisschen Getränke, ein bisschen Kuchenverkauf gab es jetzt von Schülerinnen und Schülern aus Ladenburg beispielsweise. Und wir haben uns dort auf der Festwiese, nennt sich das, getroffen, unten am Neckar. Also total, total toller Ort einfach auch. Das war wirklich so ein Get-Together der Community, aber auch ganz viele Bewohnerinnen und Bewohner sind damit dazugekommen. Für die Kinder hatten wir eine Einhorn-Hüpfburg aufgebaut, es gab eine Spielecke. Also wir gucken, dass wir da drumherum ein bisschen was auch noch anbieten, einfach zum nett zusammenkommen. Und nach der Demonstration oder nach dem Demonstrationszug war das dann auch wieder ein ähnliches Setting. Das ist natürlich sehr schön, wenn man einfach drumherum auch nochmal die Gelegenheit hat, ins Gespräch zu kommen und sich vielleicht auch nochmal zu connecten mit Menschen, die man noch nicht gekannt hat, und einfach auch dieses Community-Feeling dann auch wirklich da vor Ort nochmal aufleben zu lassen und durchaus auch in die Orte nochmal zu transportieren.
Aber was war denn nicht so schön bei den drei Durchläufen, die Sie jetzt erlebt haben?
Also ich sag's mal so, wenn man sehr präsent und sehr sichtbar mit solchen Themen, in dem Fall jetzt queere Themen, in die Öffentlichkeit geht, Öffentlichkeit ist ja dann nicht nur die Demo selber, das ist ja beispielsweise auch dieses Internet. Wir machen ja natürlich viel Öffentlichkeitsarbeit, viel Werbung im Vorfeld dafür. Da gibt es schon viele nicht so nette Kommentare, sage ich jetzt mal, davon. Ja, es ist ja auch häufig vieles jetzt nicht unbedingt strafrechtlich relevant. Aber wir hatten hier in der Region jetzt in den letzten Monaten schon auch einige queerfeindliche Vorfälle. Da waren wir schon etwas alarmiert. Es ist vor Ort leider auch, gab es auch einen kleinen Zwischenfall. Rangelei. Das sind dann so Sachen, das ist natürlich nicht so schön. Es hängt, also unserer Wahrnehmung nach, hängt es schon damit zusammen, Wenn wir stärker rausgehen, wenn wir stärker präsent werden, gibt es auch so eine gewisse Gegenbewegung, der das nicht gefällt, die dann auch ab und zu etwas präsenter werden.
Und die Gegenbewegung ist ja dauerpräsent dann im Gegensatz zu Ihnen. Also wenn man jetzt mal so an einem Tag oder zwei Tagen da präsent ist und dann geht man wieder, dann sind da ja trotzdem auch viele Menschen, die vielleicht einen Beratungsbedarf auch hätten oder gerne mit anderen reden würden, auch vor Ort, aber das genauso wenig können, wenn sie dann weg sind. Also verpufft sowas auch schnell?
Wir versuchen natürlich, da kontinuierlich an den Themen zu arbeiten. Also wir sind alle hier in der Region, in Heidelberg oder auch in Mannheim, auch politisch im queeren Bereich alles sehr aktiv. Da konnten auch in den letzten Jahren einige Meilensteine, queere Zentren oder Ausbau von Beratungsangeboten und so weiter erreicht werden. Und im Prinzip ist das auch das Ziel für den Rhein-Neckar-Kreis. Also da gibt es jetzt seit letztem Jahr zum allerersten Mal auch die Möglichkeit, Beratungsangebote für queere Menschen. Aber beispielsweise gerade im Bereich Jugend ist es noch sehr, sehr ausbaufähig. Ja. Und da muss man auch nicht immer unbedingt ganz neue Strukturen schaffen. Also es kann auch der bestehende Jugendtreff weitergebildet werden, ne, in Bezug auf queere Themen.
Aber wie sieht es denn mit einer Übertragung Ihres Konzepts aus auf andere Regionen in Deutschland, auf andere ländliche?
Ja, wir sind da ganz offen. Also wir sagen immer, wer Interesse daran hat, die Marke fast schon Dorf Pride auch zu sich zu holen, unbedingt bei uns melden. Also wir geben da total gerne Tipps. Ich sag mal so, im Endeffekt ist es ja eine Demonstration und dann gibt es natürlich viele Ratschläge oder Erfahrungen auch von uns, die wir da gerne mitgeben können. Ein bisschen Unterstützung können wir natürlich auch leisten. Ist natürlich komplett ehrenamtlich, also wir können jetzt nicht, weiß ich nicht, am anderen Ende von Deutschland auch sowas machen. Ne? Wir sind hier alle natürlich vor Ort eingebunden. Aber die Idee, das Konzept, dass auch gerade wir queeren Menschen selber auch aus den Städten stärker jetzt in die Regionen wirken, das ist uns schon sehr, sehr wichtig. Und wir haben da wahnsinnig viel Feedback jetzt auch die letzten Jahre bekommen, dass das halt auch für die queeren Menschen vor Ort, insbesondere auch für junge Menschen, die ja auch nicht so mobil sind, nicht so schnell wegkommen aus den ländlichen Gegenden, dass das für die ein wahnsinnig wichtiges und tolles Event ist, was, ne, wenn... Dadurch wird schon auch viel angestoßen. Also es gibt jetzt hier in der Region beispielsweise...
Das können wir nicht mehr anstoßen.
...queeren Stammtisch.
Weil die Kulturnachrichten warten, Frau Ilkner. Aber wir haben einen guten Einblick bekommen in Dorf Pride. CSD auf dem Land macht nämlich Dorf Pride möglich. Und Johanna Ilkner ist bei Dorf Pride dabei. Dankeschön.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Rade Jan Jusewitsch.
Das Landgericht Ingolstadt hat eine Klage gegen einen Leitfaden für gendergerechte Sprache bei der Audi AG abgewiesen. Ein Mitarbeiter der Konzernmutter VW, der mit Audi-Beschäftigten zusammenarbeiten muss, hatte den Ingolstädter Autohersteller auf Unterlassung verklagt. Er hatte sich daran gestört, dass die Kolleginnen und Kollegen bei Audi in der Kommunikation mit ihm wegen des Leitfadens Genderformen mit Unterstrich nutzen. Gerichtssprecher Jürgen Häuselschmidt.
Da ging es einmal um die Frage Gleichbehandlung und das andere das allgemeine Persönlichkeitsrecht. In beiden Fällen ist die Kammer zum Ergebnis gekommen, dass hier Rechtsverletzungen durch allein den Zugang gendergerechter Sprache nicht gegeben sind.
Der Vorsitzende Richter Christoph Hellerbrand betonte, dass der VW-Mitarbeiter nicht zur aktiven Nutzung des Leitfadens verpflichtet sei, weil dieser sich nur an Audi-Beschäftigte richte. Der Kläger kündigte an, das Urteil nun mit seinen Anwälten prüfen zu wollen. Der kolumbianischen Sängerin Shakira droht ein Prozess wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung. Die Staatsanwaltschaft in Barcelona bereitet eine Klage gegen sie vor und fordert 8 Jahre Haft und die Zahlung einer Geldstrafe von 23,7 Millionen Euro. Das berichtet die spanische Zeitung El País. Shakira hatte zuvor eine außergerichtliche Einigung abgelehnt. Laut den Ermittlungsbehörden habe die Musikerin zwischen 2012 und 2014 Steuern in Höhe von 14,5 Millionen Euro nicht gezahlt, obwohl sie in dieser Zeit hauptsächlich in Spanien gelebt habe. Shakira habe im Gegenzug darauf verwiesen, dass ihr offizieller Wohnsitz damals auf den Bahamas gewesen sei. Das bayerische Justizministerium hat eine vorläufige Bilanz seines Meldeverfahrens gegen Hass und Volksverhetzung gezogen. Seit 3 Jahren können Medienschaffende volksverhetzende Kommentare oder Bedrohungen der bayerischen Justiz online melden. Das Verfahren sei ein Erfolg, so Justizminister Georg Eisenreich. Die Botschaft sei klar: Wer strafbare Inhalte im Netz absetze, werde in Bayern konsequent verfolgt. Bei etwa 90% der 538 Prüfbitten hätten die Urheber ermittelt werden können. Dabei kam es zu 93 Anklagen und 84 Verurteilungen, darunter teils hohe Geldstrafen und zur Bewährung ausgesetzte Haftstrafen bis zu 8 Monaten. Die Initiative Justiz und Medien – konsequent gegen Hass wird derzeit von 115 Medienunternehmen unterstützt. Das Verfahren steht inzwischen auch freien Journalistinnen und Journalisten zur Verfügung. Twitter hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben eine neue Höchstzahl von Aufforderungen durch Behörden und Regierungen registriert, Informationen über Nutzer herauszugeben. Laut Twitter gab es in der zweiten Jahreshälfte insgesamt 60.000 derartige Anfragen, die auf dem Rechtsweg an das Unternehmen gerichtet worden seien. Wenn eine Offenlegung vertraulicher Daten verlangt wurde, sei es um den Zugang zu Direktnachrichten oder um den Standort von Nutzern gegangen. Regierungen gingen dabei juristisch immer aggressiver vor, hieß es. Zudem gäbe es einen starken Anstieg bei der Zahl der Anfragen, die verifizierte Konten von Journalistinnen und Journalisten und Nachrichtenmedien beträfen. Twitter gab an, fast 40% der Bitten Folge zu leisten.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Wir gehen jetzt in die Bar.
Hi everybody and hello my fellow barflies. This is Radio Rooster on SWR. Today with a brand new episode concerning our research on the origin of the word cocktail. So let's talk about the cock and the tail. Here we go.
Das eine ist den Drink mixen. Das andere ist den Drink trinken.
Den Drink trinken. Das kommt öfter vor im aktuellen SWR-Feature über die Bars und was sie zu einem besonderen Ort macht. Und über dieses Feature spreche ich mit der Autorin Rilo Schmielotz. Hallo.
Hallo.
Meine erste Bar-Assoziation ist so eine Bar um die Ecke rum, wo ich mal gewohnt habe, also wo man wirklich 24 Stunden hingehen konnte. Und da habe ich im Vorbeigehen immer so fasziniert reingeguckt, weil waren so viele vertraute Gesichter, da war Gemeinschaft. Andererseits auch Saufen zu allen Tageszeiten und irgendwie hatte das auch so eine abschreckende Dimension. Die hat jetzt ja zu, diese Bar. Mit welchem Barbild sind Sie denn in die Recherche gegangen?
Nee, also nicht mit einem solchen Bild. Also schon, sagen wir mal, mit dem klassischen Cocktailbar-Bild. Mhm. Also da müsste ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also ich habe ja so eine spanische Sozialisation und habe die Cocktailbars eigentlich in Spanien kennengelernt. Man isst spät zu Abend, dann geht man aus. Dann würde man aber kein Bier oder Wein mehr trinken. Das Bier hat man vor dem Essen getrunken und den Wein zum Essen. Und wenn man dann ausgeht, trinkt man eine Coppa. Das muss nicht notwendigerweise ein Cocktail sein, ist es aber meistens. Und das ist eigentlich so eine Art des stilvollen Trinkens, für das ich mich schon in jungen Jahren habe aufschließen können. Und ja, früher oder später gab es dann mal die Idee, eigentlich sollte man doch über Cocktailbars mal ein Feature machen. Und ja, und dann kam erstmal Corona und 2 Bars, die im Feature vorkommen. Das eine ist die Victoria Bar in Berlin, die durchaus zu meinen Lieblingsbars in Berlin zählt, und dann noch die Rote Bar in Frankfurt. Und die sind auch beide sehr unterschiedliche Räume und Konzepte, haben aber am Ende ein ähnliches poetisches Anliegen.
Aber Sie haben schon deutlich gemacht, es geht eher um das elegante, gediegene, die Cocktailbar und jetzt nicht die Saufkaschemme. Das ist nicht das Thema.
Das ist nicht das Thema.
Wobei getrunken durchaus wird. Wir kommen doch auf das Thema zurück. Was hat Sie denn überrascht, als Sie nun in diese zwei Bars sehr regelmäßig gegangen sind, obwohl Sie ja eine Vorerfahrung hatten, auch aus Spanien vieles mitgebracht haben? Auf was sind Sie gestoßen, dass Sie gesagt hat, das hätte ich jetzt nicht erwartet?
Was mich erstaunt hat, war, dass ich zwischendurch so ein bisschen das Gefühl hatte, wenn man anfängt, darüber zu sprechen und die poetischen Atmosphären und die Erfahrungen in Worte zu kleiden, dass mir es manchmal fast ein bisschen banal vorkam. Das waren so Sachen, die gesagt haben, komisch. Aber das hat sich dann im Grunde auch wieder aufgelöst. Und vielleicht interessant bei der ganzen Erfahrung war, dass ich natürlich noch nie in alkoholisiertem Zustand Interviews geführt habe.
Aha.
Weil ich habe mich natürlich mit den Protagonisten am Tresen getroffen. Und das ging natürlich nicht ohne Drinks.
Natürlich
also mit
nicht.
Den Inhabern und den Barbetreibern war es natürlich außerhalb der Öffnungszeiten und in nüchternem Zustand. Aber mit den Protagonisten haben wir Alkohol getrunken. Und das fand ich eigentlich sehr entspannend, sehr angenehm. Es war eine wunderbare Arbeitserfahrung.
Darf ich fragen, wie sich Ihre Interviewführung verändert zwischen betrunken und nüchtern?
Naja, wirklich betrunken, würde ich sagen, war ich jetzt nicht. Aber es beflügelt natürlich, wenn man so einen Drink zu sich nimmt. Und ich glaube, man öffnet sich dann auch. Also es kommen dann Sachen zutage, die in nüchternem Zustand so nicht kommen.
Wir hören jetzt mal in zwei Stimmen rein, die sich Ihnen geöffnet haben. Das sind die von Stefan und Jürgen.
Der Geist sozusagen, der in dieser Bar herrschen soll, das soll halt ein anderer Geist sein, der draußen in der Welt herrscht. Und die Spirituose ist halt das geistige Getränk letztendlich. Ja.
Und diese Art von Poesie entsteht in der Verwandlung durch den Rausch, durch die Erfahrung des Raums. Diese Poesie, die ja eigentlich einen Weg bedeutet, durchs Leben zu gehen oder das Leben zu sehen, die irgendwo schon immer meine war, aber die sich jetzt in dieser schwierigen Zeit im Umgang damit noch mal bestätigt hat.
Ja, die Frage, die sich mir stellt, ist die Cocktailbar die hoffnungsloseste Romantisierung des Saufens?
Nee, finde ich nicht.
Aber es ist nun mal essentiell.
Ja, so wie Jürgen es beschreibt, er sagt ja, dass es jetzt besonders in den schwierigen Zeiten, wobei er natürlich auf Corona auch anspielt, dass nochmal eine besondere Räume gibt, in denen man eben poetische Erfahrungen machen kann und durchaus auch zum Überleben. Gut, das kann man natürlich sagen, das ist eine Romantisierung des Trinkens. Okay, aber hoffnungslos? Ich hoffe nicht.
Wir lernen jedenfalls bei Ihnen. 5 kurze stecken teilweise drin in einem Cocktail. Was ich noch gerne auflösen würde, das wäre der Titel Ihres Features. Ein Cocktail ist kein Hahnenschwanz, eine Offenbarung. Was bedeutet das?
Ja, so ein Feature muss ja immer einen Titel haben. Innerhalb des Features gibt es ja auch dieses Spiel mit dem Wort Cocktail, Hahnenschwanz, ne? Und was jetzt den Untertitel betrifft, eine Offenbarung, durchaus dem christlichen Abendland entlehnt, aber natürlich auch mit einem Augenzwinkern.
Rido Schmielotz über ihr aktuelles Bar-Feature. Das können Sie hören am Sonntag um 14.05 Uhr auf SWR2 und ich vermute mal danach auch in der ARD-Mediathek. Und ich sage danke fürs Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Das Lesen der anderen.
Ja, da schauen wir heute ins Thema Magazine. Das ist ein englischsprachiges Online-Magazin für Popjournalismus und Fotografie. Und Pamina Rosenthal arbeitet da in der Chefredaktion. Hi.
Hi.
Popjournalismus, was bedeutet das für Sie?
Für uns bedeutet das, der Fokus auf einem jungen und persönlichen Journalismus liegt und unsere Geschichten oft emotional und teilweise auch sehr persönlich sind. Also unsere AutorInnen schreiben oft einfach aus ihrer Sicht und auch vielleicht ihre Meinung zu bestimmten europäischen Themen.
Wenn man jetzt auf die Themenschwerpunkte guckt, die es bei Ihnen gibt und die so alle paar Wochen wechseln, die heißen bis jetzt zum Beispiel Normalität, Wasser, Alter, Dekonstruktion. Kolonialisierung. Wen möchten Sie damit ansprechen?
Wir möchten eigentlich alle ansprechen, die Lust haben auf Journalismus, der eben nicht nur auf nationaler Ebene passiert, sondern auch auf internationaler Ebene. Wir versuchen immer, Themen zu wählen, die nicht so eine Bedeutung bekommen oder nicht so eine tiefe Bedeutung, wie zum Beispiel jetzt Wasser. Das ist ja einfach sehr vielfältig und wir wollen Leute ansprechen, die einfach tiefgründigen Journalismus und auch persönlichen Journalismus vielleicht auf europäischer Ebene so ein bisschen vermissen.
Gucken wir uns mal zwei Beispiele an. Eins ist rausgegriffen aus dem Themenschwerpunkt Housing, Wohnen. Da schreibt Bella DeAngelis über ein Aufeinanderprallen von quasi zwei Wohnwelten. Welche sind das?
Ja, da geht es einmal um diese, glaube ich, Wohnungskrise, die wir ja gerade in ganz vielen verschiedenen Ländern haben. Und viele junge Leute sind ja auf der Suche nach einer Wohnung oder sind nicht zufrieden mit ihrer Wohnung. Und das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist, glaube ich, was wir vielleicht oder was viele von uns kennen, nämlich so diese Interior-Inspiration auf Social Media, vor allem auf Instagram und TikTok und dieses unrealistische Verlangen, was da für viele von uns irgendwie, glaube ich, rauskommt, wenn man einfach diese, sie nennt da so ein Beispiel, diese Pick Your Reality-Videos, wo man dann so drunter kommentieren soll, welches von verschiedenen Luxusimmobilien man gerne hätte. Und ja, das sind so diese zwei Welten, die da aufeinander prallen.
Die Überschrift zu diesem Artikel, die finde ich ziemlich Habermasesk. The Luxury Home Ownership Content Paradigm. Das ist schon recht elaboriert.
Ja, das mag sein, aber ich glaube, wenn man den Text dann liest, dann versteht man sehr schnell, was sie damit meint. Also das ist ja sehr persönlich. Sie beschreibt zum Beispiel, wie sie mal in Amsterdam gewohnt hat für 800 Euro in einem WG-Zimmer und ein Praktikum gemacht hat, was noch nicht mal die Hälfte bezahlt hat. Und da war so ihre größte Phase, wo sie die ganze Zeit auf Social Media hing und irgendwie diese Luxusimmobilien angeguckt hat und auch dieses Verlangen hatte. Und ich glaube, das beschreibt es vielleicht ganz gut.
Beim zweiten Beispiel, das funktioniert extrem erstmal über die Bilder. Da sieht man TeenagerInnen, die sitzen auf einem zerstörten Panzer oder umarmen sich vor einer zerbombten Häuserruine. In der Ukraine ist das. Was steckt dahinter?
Ja, das ist ein Text und vor allen Dingen Fotografien von unserer ukrainischen Journalistin Alexandra. Also wir haben gerade noch so eine Sonderausgabe seit Anfang März zum Ukraine-Krieg und haben da zwei ukrainische, eine Journalistin und einen Fotojournalisten eingestellt. Und in Text Graduating in War heißt der, geht es um Highschool-AbsolventInnen, die ihren Abschluss nicht feiern konnten, weil sie halt im Kriegsgebiet leben und ihre Schulen zerbombt wurden. Und die haben dann so ein Fotoshooting gemacht in zwei verschiedenen Städten, in ihren Kleidung da zum Abiball. Und da sieht man so ein bisschen wirklich diesen Gegensatz zwischen einfach jungen Menschen, die ihren Abschluss machen wollen, und einfach dieser komplett zerstörten Schule.
Wenn wir diese zwei Themen so zusammennehmen, also das mit dem Wohnen, was wir gerade kurz besprochen haben, und das mit der Ukraine, kann man sagen, Sie sind quasi auch so eine Checkt eure Privilegien-Publikation für die LeserInnen?
Ja, absolut. Gerade beim Ukraine-Krieg, da lässt ja jetzt die Berichterstattung irgendwie schon wieder ein bisschen nach und vor allen Dingen persönliche Geschichten kommen ja nicht so raus. Und ich glaube, gerade dadurch versteht man seine Privilegien irgendwie ein bisschen besser, wenn man wirklich sieht, ey, ich habe gerade mein Abiball gemacht, es war überhaupt kein Problem. Wir haben vielleicht nur über die Kartenpreise diskutiert und die haben noch nicht mal meine Schule. Also das ist auf jeden Fall auch was uns super wichtig ist.
Aufwendige Geschichten schreiben, das dauert. Persönliche Zugänge finden, das kostet auch viel Energie. Gute Fotografie fällt auch nicht vom Himmel. Wie machen Sie das alles? Wie finanzieren Sie das?
Wir arbeiten hauptsächlich ehrenamtlich. Wir wurden mal von der Landesmedienanstalt unterstützt und haben jetzt für unsere Ukraine-Ausgabe ein Funding bekommen von der European Culture Foundation, von der wir aber vor allem unsere beiden ukrainischen JournalistInnen bezahlen. Also der Fotograf wohnt auch noch in Kiew tatsächlich und unser Team arbeitet und auch wir arbeiten ehrenamtlich. Wir sind vier Frauen in der Chefredaktion und haben ein großes Team aus AutorInnen, die einfach für uns schreiben, weil sie vielleicht was veröffentlichen wollen und weil sie Lust haben, ihre Perspektive zu erzählen und es so europäische Medien ja auch einfach noch nicht so viel gibt.
Perspektivisch wäre denn sowas wie ein Bezahlmodell denkbar für Sie?
Uns ist es einfach total wichtig, dass unsere Texte wirklich für alle zugänglich sind. Wir haben natürlich schon viel darüber diskutiert, wie wir uns finanzieren können, aber wir machen das einfach auch aus einer großen Leidenschaft und deswegen wollen wir keine Paywall für unsere Texte und unsere Fotoreihen machen. Man kann uns unterstützen, wenn man will, auf Steady. Und ja, wir überlegen natürlich immer, wie wir das noch finanzieren können. Aber erstmal ja, ist es uns halt wichtig, dass die Texte gelesen werden können und die Fotoreihen und alle erreichen.
Pamina Rosenthal aus der Chefredaktion des Thema Magazine. Das finden Sie unter themamagazine.com. Danke fürs Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke, dass ich dabei sein durfte.